Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Maike Rosenplänter.
Es ist ja immer noch mal was anderes, ob man Erzählung hört oder ob man Bilder sieht. Klar hat es im Zweiten Weltkrieg schon Berichte gegeben über Lager, in denen Juden und Andersdenkende gesammelt wurden. Das kann mir kein Mensch erzählen, dass sowas nicht irgendwie gerüchtemäßig durchgedrungen ist. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es den Menschen die Dimensionen in diesen Lagern, der Grausamkeiten, die da geschehen sind, erst nach dem Krieg bewusst wurden. Ich meine, da sind ja auch Dinge geschehen, die einfach so unfassbar grausam sind, dass man sich nicht vorstellen kann, dass Menschen dazu in der Lage sind. Das zu begreifen, machen Bilder möglich. Bilder von Bergen mit Brillen, von Bergen mit Schuhen, von Goldzähnen oder anderen Wertgegenständen, die den Menschen vor ihrer Vergasung abgenommen wurden. Bilder von ausgemergelten Menschen, die als Schatten ihrer selbst hinter Stacheldrahtzäunen stehen. Bilder von Eisenbahnen, in die Menschen gepfercht werden wie Vieh auf dem Weg zum Schlachter. Mir haben sich diese Bilder eingebrannt und ich werde sie niemals vergessen. Noch intensiver als Bilder wirken aber oft persönliche Schicksale, die man gezeigt bekommt, in Serien zum Beispiel. Wie das der Familie Weiß, einer jüdischen Arztfamilie, die zu Zeiten des Nationalsozialismus in Berlin gelebt hat. Also nicht wirklich, sondern nur in der Serie. Aber sie hat trotzdem 1979 jede Menge Diskussionen ausgelöst. Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß. Unser Thema in dieser einen Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hi.
Sei gegrüßt.
Matthias, diese Serie, die wurde Ende Januar 1979 ausgestrahlt und danach wurde diskutiert, nämlich über den Nationalsozialismus und natürlich vor allem auch darüber, was im Holocaust passiert ist. Aber das waren doch nicht die ersten Diskussionen in der westdeutschen Gesellschaft, oder?
Nein, das waren nicht die ersten, aber vielleicht würde ich mal so von heute sagen, die folgenreichsten Diskussionen, weil sie eben weit, weit über die Historikerzunft oder über die intellektuelle Öffentlichkeit hinausgingen. Die Geschichte der Familie, das war eine amerikanische Seifenoper, zugeschnitten auf ein breites Publikum mit sehr viel Emotionen und einer leichten nachvollziehbaren Handlung. Bis zu 15 Millionen Menschen versammelten sich damals vor den TV-Geräten und verfolgten die 4 Episoden. Anschließend gab es Fernsehdiskussionen, bei denen kein geplantes Ende vorgesehen war, also so etwas wie eine Open-End-Talkshow. Insofern waren die Diskussionen zwar nicht die ersten, aber vermutlich die nachhaltigsten, vor allem bei denen, die sich eben nicht aus beruflichen Gründen mit der jüngsten Vergangenheit beschäftigt haben.
Okay, dann wurde das Ganze also mal in der Bevölkerung diskutiert. Aber hat man sich damit vorher gar nicht mit auseinandergesetzt, mit Holocaust und NS-Vergangenheit?
Doch, man hat sich schon auseinandergesetzt. Zum ersten Mal war das rund um die Auschwitz-Prozesse 1963 in Frankfurt der Fall, die in den 70er Jahren mit 3 Nachfolgeprozessen endeten. Dabei ging es um die Taten der Wachmannschaften des Vernichtungslagers Auschwitz, ihre nachweisbaren Beteiligungen an Mordaktionen und natürlich auch um die Strukturen dieses Lagers und die Organisation durch die SS. Diese Prozesse haben einen großen Nachhall in der Bevölkerung gefunden. Es gab viele Zeitungs-, Radio- und Fernsehberichte während der Prozesstage und natürlich auch bei den Urteilsverkündungen. Es wurden mehrere lebenslange Haftstrafen ausgesprochen gegen jene Angeklagten, denen Mord bzw. gemeinschaftlicher Mord nachgewiesen werden konnte. Das war die dringend notwendige juristische Aufarbeitung der Taten, die eben im Vernichtungslager Auschwitz stattgefunden haben.
Aber das war ja eine ganz andere Art der Aufarbeitung als so eine Serie über Familienschicksale.
Genau. Und daran liegt eben auch der Erfolg begründet, den die TV-Serie hatte. Die Fernsehepisoden erzählen nichts Neues. Sie erzählen es nur anders, nämlich aus dem Blickwinkel der Opfer, zu denen die Zuschauer dann Emotionen aufbauen konnten. Sie konnten mit ihnen leiden und weinen. Sie konnten das Unrecht, das der Familie Weiß in der Serie widerfährt, selber ermessen und damit zum ersten Mal das Ausmaß des Unrechtes auch wirklich nachempfinden. Die Auschwitz-Prozesse und viele andere Prozesse, die waren ja die logische Konsequenz eines Rechtsstaates, in dem Mord erst lange Zeit und dann gar nicht mehr verjährt. Es wird übrigens der Serie von einigen Experten zugeschrieben, dass sie dafür gesorgt habe, dass der Deutsche Bundestag im gleichen Jahr noch, nämlich 1979, die Verjährungsfrist von Mord aufgehoben hat.
Hat es denn so eine große Debatte um eine TV-Serie, die sich mit der NS-Zeit beschäftigt, danach nochmal gegeben?
Nein, das hat es danach nicht nochmal gegeben. Einige Jahre nach der Ausstrahlung begann in der Bundesrepublik, wir erinnern uns, der Historikerstreit. Da wurde auch sehr viel öffentlich debattiert. Da prallten Meinungen von Historikern und Philosophen aufeinander, die sehr, sehr unterschiedlich waren. Aber es war eben eine Debatte unter Fachleuten, die darum stritten, ob der Nationalsozialismus eher ein Nachahmer des stalinistischen Bolschewismus war und ob der Zweite Weltkrieg möglicherweise nicht so etwas gewesen sein könnte wie eine Prävention vor einem Angriff der Sowjetunion auf Deutschland. Da ging es nebenbei gesagt um Verharmlosung der Nazi-Verbrechen durch Vergleich mit den stalinistischen Verbrechen. Das waren wichtige Debatten, aber eben eher akademisch. Der Historikerstreit hat viele Bücher hervorgebracht und dokumentarische Filme und natürlich unendlich viele Diskussionsrunden in Radio und Fernsehen. Aber eine Breitenwirkung wie die Fernsehserie Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß, hatte er nicht.
Die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit bzw. der Vergangenheit des Heimatlandes und der eigenen Familiengeschichte durch eine Serie. Das besprechen wir heute in dieser einen Stunde History. Wiebke Lehnhoff über die Serie Holocaust.
Diese Titelmelodie hört jeder in Deutschland, der am Montag, den 22. Januar 1979 um 21 Uhr den Fernseher einschaltet. Und zwar das dritte Programm, also alle ARD-Regionalsender vom Norddeutschen Rundfunk bis zum Bayerischen Rundfunk. Ebenso am Dienstag, Donnerstag und Freitag. An diesen Abenden läuft dort überall die vierteilige US-Serie Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß, mit anschließender Diskussionsrunde. Die Serie erzählt, was die Nationalsozialisten der fiktiven jüdischen Arztfamilie Weiß antun und verknüpft es damit, wie die Familie des fiktiven Juristen Erik Dorf von den Nazis profitiert und er sogar die Vernichtung der Juden mitplant und organisiert.
Ich habe nichts persönlich gegen Sie.
Hitler ist Politiker. Der ganze Hass gegen die Juden ist rein politisch.
Ich denke, wir können optimistisch sein.
Diese Maßnahmen richten sich nicht gegen Ihre Familie persönlich.
Das macht es für uns auch nicht
leichter. Sie sind Teil einer auf lange Sicht geplanten Politik, ebenso zu Ihren wie zu unseren Gunsten.
Der Sonderzug zur polnischen Grenze fährt in Kürze ab.
Wir hätten rechtzeitig weggehen sollen. Das machen Sie mit mir nicht.
Nein, du bist stark. Was willst du denn machen, wenn sie dich holen kommen wie Karl und Papa?
Mich wehren.
Hat man erst mal 10 Juden erschossen? Fallen einem die nächsten 100 schon leichter. Dann machen einem 1000 auch nichts mehr aus.
Die Juden scheinen ganz erpicht darauf zu sein, von uns ausgerottet zu werden.
Umgesiedelt zu werden.
Ah, Sturmbannführer Dorf, unser Fachmann für Sprachregelung.
Die Dusche dauert 5 Minuten. Ihr werdet desinfiziert, die Läuse werden getötet.
Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß, hält den deutschen Zuschauern den Rückspiegel vor. Fast 34 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Und zwar mit einer oft dramatischen, aber auch packenden Erzählung, meist aus Sicht der Nazi-Opfer. Dabei durchleben die einzelnen Mitglieder der Familie Weiß in rund 7 Stunden Laufzeit beispielhaft die komplette Bandbreite der Nazi-Verbrechen. Los geht's 1935 mit den Rassegesetzen. Dann folgen Zerstörung und Misshandlungen in der Reichspogromnacht, Zwangsarbeit im KZ Buchenwald, Enteignung, Deportationen ins Warschauer Ghetto und nach Theresienstadt, Folter, Vergewaltigung, Euthanasie und Massenerschießungen bis hin zur Vergasung in Auschwitz. Am Schluss, bei Kriegsende 1945, sind fast alle Familienmitglieder tot. Schon vor der Ausstrahlung in Deutschland sorgt die Serie bei uns für viel Berichterstattung. In den USA war sie im April 1978 ein Publikumsrenner mit rund 120 Millionen Zuschauern. Aufsehen erregt unter anderem die Kritik des jüdischen Autors und Holocaust-Überlebenden Elie Wiesel. Er nennt die Serie in der New York Times unwahr, beleidigend, billig. Kurz eine Trivialisierung des Holocaust. Das greifen viele deutsche Presseberichte auf.
Völkermord mit eingeblendeter Werbung.
Die Hölle von Auschwitz zwischen Schock und Geschäft.
Gaskammern à la Hollywood?
Die Judenvernichtung als Seifenoper.
Aber genau die massentaugliche Vereinfachung, das Leid einer Familie, macht die Deutschen offenbar betroffen und hilft ihnen, sich mit der unangenehmen Vergangenheit zu beschäftigen.
Als die letzte Folge gezeigt wird, hat fast die Hälfte der Deutschen über 14 Jahre zumindest einen Teil der Serie gesehen. Bei den anschließenden Diskussionen bis nach Mitternacht bleibt durchschnittlich jedes siebente Gerät eingeschaltet. Der Aufforderung, nach den Sendungen im Studio anzurufen, folgen mehr als 10.000 Zuschauer.
WDR-Moderator Ivo Frenzel liest einige ihrer Fragen in der Diskussionsrunde vor.
Wie kann man seinen Enkelkindern gegenüber rechtfertigen, dass man gegen die Judenverfolgung nichts unternommen hat? Oder aber, warum haben so viele Menschen von dieser Sache nichts gewusst?
Die Leute, die anrufen, sind oft sehr bewegt.
Ich finde das entsetzlich. Das kann alles gar nicht wahr sein. Ich habe meinen Vater in Auschwitz verloren. Und die Jugend, das ist gut, dass die Kinder sehen, was ihre Eltern und Großeltern gemacht haben.
Einer, der solche Anrufe entgegennimmt, ist Reinhard Heitzmann beim SFB. Er sagt,
gerade die Altersgruppe von 18 bis 35 war ernst erschüttert und verstand nicht, dass keiner gegen das Naziregime eingeschritten ist.
Es zeigt sich, dass diese Altersgruppe bis dahin oft nur wenig bis gar nichts über die Taten der Nazis wusste. Die Serie Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß, wirkt so stark nach, dass das Fremdwort Holocaust zum festen Begriff in Deutschland wird für den Massenmord an den Juden. Deshalb wird es auch zum Wort des Jahres 1979 gewählt.
Wiebke Lehnhoff war das aus dem History-Team über die Serie Holocaust.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Es gehört ja auch immer Mut dazu, einen Film oder eine Serie auszustrahlen, von der schon im Vorfeld klar ist, dass es nicht nur positive Reaktionen darauf geben wird. Holocaust wurde 1979 vom WDR ausgestrahlt. Pressechef damals war Michael Schmidt-Osbach. Und mit ihm spreche ich jetzt über Gründe und Reaktionen auf die Ausstrahlung. Hallo, Herr Schmidt-Osbach.
Ja, guten Tag, hallo.
Holocaust ist eine amerikanische Serie und damals war es noch nicht so normal wie heute, dass jede amerikanische Serie auch bei uns ausgestrahlt wird. Warum hat der WDR diese Serie ausgestrahlt?
Die Frage ist ganz andersrum. Warum nicht? Denn es ist nach Ende dieses Krieges eine Aufarbeitung ja in vielen Medien gewesen und in vielen Ländern. Und Amerika, das darf man ja nicht vergessen, hat viele Tote in diesem Weltkrieg gelassen und hat sozusagen eine eigene Aufarbeitung. Und wenn man dann erfährt, was da eigentlich alles noch gewesen ist in dem Land, gegen das man gekämpft hat, war das für Amerika schon ein Ereignis. Leider mit dem Stichwort Seifenoper irgendwie niedergemacht. Also das war ja die Deutschen, welcher Art auch immer, regten sich dann auf, dass diese Schicksalsgeschichte der Deutschen im Hollywood-Seifenoper-Milieu spielen könnte. Und das haben wir alle natürlich, wurde es verurteilt, wie kann man das machen und so weiter. Und dann drehte sich das Ganze und man hat die große Chance gefunden in einer Machart, wie wir sie in Deutschland gar nicht so kannten. Wir waren ja auch eher ein solides Fernsehen, ein ordentlicher Film und nicht der Think Big. Und dann ging die Diskussion, kam dann über den Teich rüber zu uns und es gab dann Widerstände gegen die Sendung.
Widerstände inwiefern?
Also in den Medien natürlich ungeheuer. Also von Stern bis Spiegel bis Bild, Seifenoper aus Amerika will uns unsere Geschichte beibringen. Da waren natürlich dann alle auf dem Plan. Dann gab es innerhalb der ARD heftige Widerstände. Die führten dann zu dieser etwas merkwürdigen Ausstrahlung in den dritten Programmen. Das war der Kompromiss. Der Bayerische Rundfunk hatte gedroht, wenn der WDR Holocaust ins erste Programm einbringt, dann würden die Bayern sich ausschalten.
Und wie waren die Reaktionen bei den Zuschauern dann nach der Ausstrahlung?
Ja, die Meinungsbildung kippte noch vorher und zwar durch eine große Pressekonferenz, insbesondere mit der Auslandspresse. Und dann hat man nicht mehr von der Seifenoper gesprochen, sondern auf einmal war es so, die beeindruckende Serie und das Schicksal der Familie und man lebte dann auf einmal positiv mit den Menschen und dann kamen die sozusagen in der dritten Welle kamen diese heftigen Reaktionen, im Vorfeld schon positiv und negativ, rechtsradikale Stimmen in einer Weise, wie man sie eigentlich nicht für möglich gehalten hätte. Man hat es aber dann auch schnell wieder vergessen. Es war ja so viel an den Reaktionen im Sinne der Holocaust-Leugner, dass man sich wirklich um den Zustand der Deutschen Sorgen machen musste. Die Reaktionen waren dann von Anschlägen auf Sendemasten bis zu einer Welle von Anrufen, Briefen und konfessorisch. Die Leute haben ihr Leben dem Sender nochmal erzählt. Und was in diesem Leben eine Rolle spielte, dass man gar nicht gewusst hätte, was da alles so passiert war. Und das muss man vielen ja auch wirklich abnehmen, dass sie nicht wussten, was da in den Konzentrationslagern wirklich stattgefunden hat.
Das heißt, es gab nicht nur positive und negative Reaktionen in Briefform, sondern auch sowas wie Anschläge?
Ja, wir haben das damals sehr runtergespielt. Sogar bei der Wiederholung gab es dann noch telefonische Drohungen. Beinahe hätten wir eine große Veranstaltung abgesagt, weil da wurde wirklich mit Sprengstoffanschlägen auf Sendemasten gedroht. Und wir haben das nicht groß publiziert, weil wir diese Welle nicht anheizen wollten. Es war ja wirklich Emotion genug im Spiel. Und bei den Briefen war ein Drittel der Briefe war offene rechtsradikale Gegnerschaft. Das war gar nicht so und die deutschen Soldaten waren alle wunderbar und prima und haben nichts Böses getan und mit den KZs. Also es wurde alles runtergespielt und auf der anderen Seite war natürlich ein großes Drittel, die überhaupt nicht wussten, was da passiert war und die dann sagten, ja Moment mal, der Mann, den ich gerade geheiratet habe, war in der Waffen-SS und ich wusste überhaupt nicht, was das war und ich werde mich von ihm trennen und so weiter. Also das war ja auch eine gewisse Unklarheit, was ist eigentlich SS? Die Unterschiede zwischen der Waffen-SS und den Todesschwadronen oder der Bewachermannschaft der Lager ist ja bis heute vielen nicht klar. Und das alles brach da auf und dann war natürlich es ein großes öffentliches Ereignis, dass Spiegel und Stern Holocaust-Figuren als Titelfiguren gebracht haben. Hat es ja auch lange nicht gegeben.
Michael Schmidt-Osbach war das, früher Pressechef beim WDR. Und wir haben gesprochen über die Ausstrahlung der Serie Holocaust und die Reaktion darauf. Danke Ihnen dafür.
Danke Ihnen.
Ende der 1970er Jahre, da gab es natürlich noch zwei deutsche Staaten, nämlich die Bundesrepublik Deutschland und die DDR. Matthias, wie war das denn? Haben sich die Menschen in der DDR genauso mit der Nazi-Vergangenheit beschäftigt wie die in der Bundesrepublik?
Also beschäftigt haben sich die Menschen natürlich in beiden deutschen Staaten damit, aber eben auf eine ganz, ganz unterschiedliche Weise. In der alten Bundesrepublik wurden nach 1949 viele ehemalige Nazis nicht verfolgt, weil man ihre Expertise brauchte, im Nachrichtendienst zum Beispiel, in der Beamtenschaft oder auch in den Ministerien der ersten Nachkriegsregierungen unter Konrad Adenauer. Das provozierte sehr viel und sehr laute Kritik, hat aber nichts daran geändert, dass viele alte Nazis, wie man sie seinerzeit nannte, wieder in Amt und Würden waren. Prominente Beispiele gab es genug. Der Mitverfasser und Kommentator der Nürnberger Rassegesetze von 1935, Hans Globke. Der war erst Verwaltungsjurist im Reichsinnenministerium und anschließend 10 Jahre Chef des Bundeskanzleramtes. Wir brauchen diese Leute, soll Adenauer auf den Vorwurf, Globke sei eben einer jener alten Nazis gesagt haben. NSDAP-Mitgliedschaften wurden Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger, der dafür von Beate Klaasfeld geohrfeicht wurde, oder auch Hans-Martin Schleyer, der im deutschen Herbst 1977 von RAF-Terroristen ermordet wurde, vorgeworfen. Also Anlässe, über die nationalsozialistische Vergangenheit zu reden, gab es in der Bundesrepublik wahrlich genug.
Und in der DDR, wie war es da?
Ganz anders, denn dort herrschte die offizielle Meinung, dass der Sozialismus nicht nur das ideologische Gegenteil des Faschismus sei, sondern dass die staatliche Ordnung der DDR alle Reste, die an die NS-Vergangenheit erinnerten, mit Stumpf und Stiel ausgerissen habe. Insofern gab es keine Auseinandersetzung mit den alten Nazis, die natürlich auch in der DDR noch lebten. Da aber, und das ist ein weiterer Unterschied, gab es nicht so viele durch ihre NS-Vergangenheit belastete Beamte im Staatsdienst oder in anderen wichtigen Funktionen. Und das war natürlich ein wunderbares Propagandainstrument im Kalten Krieg. Das Fernsehen der DDR strahlte ab 1960 jeden Montagabend eine Sendung aus, die von Karl Eduard von Schnitzler moderiert wurde und der Schwarze Kanal hieß. Darin wurde der Bundesrepublik nicht nur vorgehalten, ein kapitalistisch ausbeuterisches System auf Kosten der Arbeiter zu sein, sondern auch noch alte und unbelehrbare Nazis unbehelligt leben zu lassen. Beides war natürlich Unsinn und wurde im Westen eher belächelt als ernst genommen.
Naja, aber so ganz falsch war das ja nicht, weil du hast ja eben selbst gesagt, es gab ja tatsächlich alte Nazis in hohen Rängen. Trotzdem ein interessantes Modell der Aufarbeitung. Danke dir. Serien sind fiktiv und eine fiktive Geschichte kann gar nicht die Grausamkeiten vermitteln, die Millionen von Menschen durch die industrielle Vernichtungsmaschinerie der Nazis zugefügt wurde. Das zumindest fanden Kritiker der Serie Holocaust. Welche Wirkung diese Serie tatsächlich auf die Menschen in Deutschland hatte, das bespreche ich jetzt mit Dr. Peter Reichel. Er war viele Jahre Professor an der Uni Hamburg, ist jetzt freier Autor und hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem darüber, wie der Nationalsozialismus in Filmen und im Theater dargestellt wird. Hallo, Herr Reichel.
Hallo, ich grüße Sie.
Gab es denn nach der Ausstrahlung der TV-Serie Holocaust eine ernsthafte bundesweite Debatte über unsere Nazi-Vergangenheit?
Es gab erstmal eine große Irritation, ein Erschrecken, ein nicht glauben wollen, aber doch glauben müssen. Und daraus ist für meine Begriffe mehr als nur eine ernsthafte Debatte entstanden. Ich würde so weit gehen, von einem neuen Wahrnehmungsmuster zu sprechen, dass anonyme, gar nicht begreifliche, industriell organisierte Massenverbrechen mit Millionen unbekannter Toten bekam durch diese neue, ganz neue filmische Nacherzählung ein menschliches Gesicht.
Es hatte ja schon mal eine Debatte gegeben, nämlich in den 60er Jahren, nachdem die Auschwitz-Prozesse stattgefunden haben. War dann diese Auseinandersetzung über Holocaust die erste gesellschaftliche Debatte seitdem?
Nein, das kann man nicht sagen. Also seit den 60er Jahren verdichtet sich bis hin zur ständigen Kontinuität die öffentliche Beschäftigung mit dem Dritten Reich und den Gewaltverbrechen. Der Nationalsozialismus wird mehrfach mit großem Erfolg auf der Bühne gezeigt. Anfang der 70er Jahre löst Joachim Fest mit seiner ersten großen, immer noch wichtigen Hitlerbiografie geradezu eine Hitlerwelle aus und nicht zuletzt haben natürlich auch die Studenten sich mit der NS-Zeit beschäftigt. Die Revolte ist ja nicht nur auf Hochschule und Gesellschaft bezogen, sondern dient auch einer Abrechnung mit den Eltern einerseits. Andererseits wird eine abstrakte, marxistisch inspirierte Faschismusdebatte losgetreten.
Und obwohl es diese Aufarbeitungsansätze schon gab, haben wir unsere Vergangenheit nach der Ausstrahlung von Holocaust anders gesehen, oder?
Das haben wir, ja, in der Tat. Weil mit einem Mal, also ich glaube insbesondere in diesen beiden Familien, Opfer und Täter, dass das in die deutschen Wohnzimmer kam, das hat wohl doch so etwas wie eine Grunderschütterung ausgelöst, die dann nochmal den Grad der Intensität, auch der emotional bestimmten, auch der visuell und ästhetisch bestimmten Beschäftigung mit dem Dritten Reich, also qualitativ verändert hat. Ohne dem wäre vermutlich trotz Vereinigung die dann anhaltende Serie von Großkontroversen in den 80er und 90er Jahren schwer verständlich.
Hat Deutschland das gebraucht?
Zumindest durch diesen Generationswechsel, ja, denn diejenigen, die diesen Intensitätsgrad, diesen qualitativen Sprung in der Vergangenheitsbewältigung getragen haben, sind ja die Kinder der Eltern gewesen, die im Dritten Reich Mitläufer, Opfer, Täter gewesen sind. Also erstmal war dieser zeitliche Abstand notwendig und dann fehlte natürlich das Wissen und es fehlte auch das, was man eine emotionale, schicksalsbezogene Erfahrung nennt. Und ich glaube, das war zumindest notwendig für die dann auch außerordentlich fruchtbare kulturelle Anstrengung. Wir werden ja heute weltweit dafür gelobt, dass wir nun nicht nur Weltmeister im Export sind und in manchen Sportarten, sondern auch in einer sehenswürdigen und informativen Erinnerungskultur. Also die Vielzahl der Dokumentation, der NS-Dokumentation, der Gedenkstätten an Orten des Verbrechens, große zeithistorische Museen sind entstanden. Das alles wäre schwer denkbar, wenn es nur auf der Ebene justizieller, ökonomischer, literarischer Befassung mit dem Dritten Reich geblieben wäre. Zumal dann auch noch ganz ungewollt, aber die Kohl-Ära diese kulturellen, gesellschaftlichen Tendenzen durch ihre negativen Impulse verstärkt hat.
Das heißt, Ihrer Meinung nach sind solche seichten Unterhaltungsformen wie TV-Serien auch dazu geeignet, um über eine Zeit wie den Nationalsozialismus aufzuklären?
Ich würde, wenn ich darf, also der allzu starken Betonung von Seicht widersprechen. Ich habe deshalb auch bewusst das neutralisiert und immer von den emotionalen und ästhetisierenden Strategien und Effekten und Wirkungen gesprochen. Also das, glaube ich, kann man gar nicht hoch genug schätzen in der Bewertung dieser Vorgänge, weil bloß kognitive und abstrakte, wortbezogene Aufklärungskampagnen und Konzepte und Programme dazu nicht führen. Mittlerweile ist allerdings durch die Häufung von Bildmaterial ein neues Anspruchsniveau entstanden. Und das scheint mir noch eine Aufgabe zu sein, sowohl von Rundfunkanstalten als auch von Schulen und Universitäten, den Betrachter darauf aufmerksam zu machen, dass wir inzwischen an einer Stelle angekommen sind, wo wir mindestens drei verschiedene Ebenen von Bildmaterial über diese Zeit haben, nämlich die ersten von den Besatzern und Befreiern gemachten Bilder bei der Befreiung der Lager und bei der Rettung der Opfer, dann später die nachgestellten Bilder in den Spielfilmen, also das fiktive Material, und nun in allerjüngster Zeit sind wir noch weiter wieder ganz zurückgegangen auf die zeitgenössischen Bilder in den Propagandafilmen und in den NS-Bildillustrierten aus den 30er oder frühen 40er Jahren. Dafür muss man sehr gut Bescheid wissen. Historiografisch, ereignisgeschichtlich, rezeptionsgeschichtlich, in der Vergangenheitsbewältigungsgeschichte und in den jeweiligen Erzeugern von ganz unterschiedlichen Bildmaterialien, um da noch den Überblick zu behalten und dieses mit Interesse und mit intellektuellem Gewinn auch zu konsumieren.
Sagt Professor Peter Reichel. Wir haben darüber gesprochen, was für eine Wirkung die Serie Holocaust auf die öffentliche Debatte über die Zeit des Nationalsozialismus hatte. Danke Ihnen für die Information.
Ich danke Ihnen auch.
Wir haben ja in der Sendung eben schon von Matthias gehört, dass im Osten Deutschlands, in der ehemaligen DDR, anders mit der NS-Vergangenheit umgegangen wurde als im Westen. Genaueres dazu bespreche ich jetzt mit Professor Martin Sabro. Er ist Direktor des Potsdamer Zentrums für zeithistorische Forschung und hat sich mit der Aufarbeitung der SED-Diktatur beschäftigt. Hallo, Herr Sabro.
Guten Abend, Frau Rosenplanter.
Wie wurde denn der Nationalsozialismus in der DDR eingeordnet?
Naja, das ist eine große Frage, weil der Antifaschismus in der DDR neben Sozialismus und Wohlfahrtsstaatlichkeit zu den drei großen Wurzeln der Legitimation des zweiten deutschen Staates gehört hat. Und der Antifaschismus war ein verordneter Antifaschismus und zugleich auch ein gelebter Antifaschismus, also einer sehr seltsamen, eigentümlichen Mischung, einer Legitimationsgrundlage, die darauf beruhte, dass der Sozialismus in der DDR die bürgerliche Herrschaft überwunden habe und der Faschismus sei eben eine die radikalste Spielart bürgerlicher Herrschaft gewesen, deren weniger radikale Zuspitzung sich in der Bundesrepublik aber noch zeige. Und deswegen bedeutete die Auseinandersetzung um die Vergangenheit immer auch einen Konflikt der Systeme zwischen Ost und West im Denken der SED-Eliten zumindest.
Das wurde also auch instrumentalisiert.
Ja, wobei der instrumentelle Antifaschismus natürlich auf verschiedenen Ebenen beruht. Einmal ist Antifaschismus Staatsideologie, zum anderen aber auch gelebte Erfahrung gewesen und in vielfacher Hinsicht natürlich auch instrumentalisiert und tabuisiert worden. Also mit Hilfe des Antifaschismus fuhr die DDR ihre Braunbuchkampagnen gegen die Bundesrepublik und sie traf damit auch einen Nerv der frühen Bundesrepublik, die in der Tat von einer NS-Kontinuität in den Herrschaftseliten bestimmt war, die später Empörung hervorrief, wie man am Beispiel Theodor Oberländer oder Klopke oder anderen zeigen konnte. Und die Ohrfeige, die Beate Glasfeld dem deutschen Bundeskanzler Kiesinger zuteil werden ließ, ist ja ein dramatischer Ausdruck davon. Instrumentell war der Antifaschismus in der DDR insoweit, als er alles, was nicht liebsam war, ausblendete und die Antifaschismusdoktrin, die ein diffuses Gewebe ist, den eigenen politischen Anforderungen stets unterwarf.
Was wog denn schwerer, der antifaschistische Widerstand oder das Leid der Juden im Holocaust?
Die Frage formuliert eine Opferperspektive, die in der DDR bis 1988 und auch sogar 89 nicht eingenommen wurde. Stattdessen dominierte ein heroisierendes Narrativ, das nicht die Victima, das Leid des unschuldigen Opfers in den Mittelpunkt stellte, sondern das Sacrificium, also das Opfer des Helden, der sich für eine bessere Sache einsetzt. Und insoweit wurde die Judenverfolgung subsumiert, wenn überhaupt erwähnt, als Shoah kaum erwähnt eben, und eingeordnet in den Rahmen des Kampfes gegen den Faschismus. Eine Zeit lang war es zumindest in Sachsen 1946 so, dass Juden als sogenannte Nur-Opfer nicht in den Genuss des Titels Opfer des Faschismus gelangt waren. Das wurde später aufgehoben, weil sie eben nur Opfer und nicht auch Kämpfer gegen den Faschismus gewesen seien.
Das heißt, es gab gar nicht so eine richtige Aufarbeitung des Holocaust?
Ja, in anderer Weise. Der Begriff der Aufarbeitung wurde damals zeitgenössisch wieder in Ost und West verwendet. Stattdessen sprach man von der verdrängten Vergangenheit oder von der bewältigten oder zu bewältigenden Vergangenheit. Und das geschah in Ost und in West mit Maßstäben, die heute nicht mehr die unsrigen sind. Allerdings sind die im Westen uns näher als die im Osten, weil dort die Diktatur, eine Meinungsdiktatur dahinter stand, während in der Bundesrepublik sich ja immer eine pluralistische Sicht auf die Vergangenheit durchgesetzt hatte. Gleichwohl haben wir auch in der Bundesrepublik mit der Serie Holocaust, wie besprochen, überhaupt erst die breite Durchsetzung eines Narrativs, das das Leid der Juden tatsächlich in den Mittelpunkt stellt und ebenso die deutsche Verfolgerhaltung, die bis dahin in der sogenannten Tätergesellschaft kaum verbreitet war. Das hatte die DDR dann auch immer gerne als eigene Legitimation genutzt, um sich in der Auseinandersetzung mit der Bundesrepublik als der bessere deutsche antifaschistische Staat hinzustellen.
Wurde diese Serie Holocaust denn auch in der DDR wahrgenommen oder zur Kenntnis genommen?
Ja, das war schwierig und das hängt mit den Ausstrahlungsbedingungen im Westen zusammen, denn die Serie wurde in die dritten Programme verbannt, weil die Programmdirektoren der einzelnen Sendeanstalten der ARD sich nicht einigen konnten. Dritte Programme aber konnte man in der DDR nur im Grenzgebiet und in Ost-Berlin empfangen, sodass die Rezeption außerordentlich schwach schon von daher war, abgesehen davon, dass die Serie in den großen Medien, in den Printmedien, also in den Zeitungen des SED-Staates nicht erwähnt wurde, wohl aber in spezialisierten Fachzeitschriften. In der breiten Öffentlichkeit aber war es eine Serie, die man nicht sehen konnte, von der man aber hörte. Und es gab tatsächlich auch Meinungsumfragen, die etwa die Wochenzeitung Die Zeit durchgeführt hatte, die Ostberliner Bürger auf der Straße befragte und dann ganz interessante Reaktionen erntete, bei denen die es sehen konnten. Also einmal die, dass es eine Frechheit sei, eine Serie so spät auszustrahlen, nämlich ab 9 Uhr abends. Das könne man in der DDR schon deswegen kaum sehen, weil man früher zu Bett ginge und früher aufstünde als im Westen. Und zum anderen zeigte sich in der Reaktion, dass viele Bürger Ostberlins der Meinung waren, dass endlich mal in der Bundesrepublik nachgeholt wird, was man in der DDR doch schon lange gewusst habe, nämlich den Charakter des Faschismus. Und viele Bürger waren auch der Meinung, dass es nicht richtig sei, das Leid der Juden, die Verfolgung der Juden so zentral in der Familie Weiß in den Mittelpunkt zu rücken und etwa den kommunistischen Widerstand oder auch das Leid der Zeugen Jehovas so stark auszublenden.
Wie war das mit der Aufarbeitung einer Diktatur, während man in einer anderen Diktatur gelebt hat? Also wie wurde der Holocaust und die Grausamkeiten der Nationalsozialisten in der DDR aufgearbeitet? Haben wir besprochen mit Professor Martin Sabro. Er ist Direktor des Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam. Danke Ihnen.
Ja, Ihnen auch, Frau Rosenplanter. Auf Wiederhören.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Vieles, was mit dem Holocaust und der Herrschaft der Nationalsozialisten zusammenhängt, ist für mich absolut nicht verständlich. Wie kann man solche Grausamkeiten begehen aus mehr oder minder freien Stücken? Und Matthias, wie kann man sowas als nachfolgende Generation überhaupt aufarbeiten? Geht das?
Also ich weiß nicht so recht, ob der Begriff Aufarbeiten zutreffend ist. Er bedeutet doch eigentlich, dass nach der Aufarbeitung alles geregelt und insofern dann auch in Ordnung ist. Aber kann alles in Ordnung sein, wenn man sich mal vorstellt, dass ein Staat mit all seinen exekutiven, judikativen und legislativen Möglichkeiten beschließt, einen Personenkreis auf diesem Erdball ohne Ausnahme umzubringen? Wie soll man das aufarbeiten? Ich befürchte, dass eine Aufarbeitung in diesem Sinne scheitert. Vielmehr müssten wir das Geschehene in unsere Geschichte einordnen, die Gründe für diesen Zivilisationsbruch erkennen und die Ursachen, die wir auch vielleicht noch in unserer heutigen Gesellschaft erkennen, abstellen. Aber auch da, muss ich sagen, bin ich skeptisch.
Wieso das?
Naja, schau doch mal den Umgang von Leuten an, die für die AfD im Bundestag oder in Landesparlamenten unterwegs sind. Deren verbale Attacken sind keine Ausrutscher, sondern der gezielte Versuch, die NS-Vergangenheit als eine ganz normale Epoche unserer auch ansonsten glorreichen deutschen Geschichte hinzustellen. Alexander Gauland hat 2017 im Bundestagswahlkampf gesagt, die ehemalige Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz, möge nach Anatolien, Zitat, entsorgt werden. Es ist interessant, sich diese Äußerung mal näher anzuschauen. Gauland forderte in besagter Rede seine Zuhörer auf, Frau Özogus, die vorher davon gesprochen hatte, dass es keine spezifisch deutsche Kultur gäbe, eben diese Kultur so zu vermitteln, dass sie, Zitat, danach hier nie wieder herkommt, Zitat Ende. Und daran schließt sich der Satz von Alexander Gauland an, dass man danach dann, Zitat, Gott sei Dank, sie in Anatolien entsorgen könnte. Der Historiker Heinrich Detering, der folgert daraus auch ein Zitat, Gauland lässt eine Vernichtungsfantasie in drei Schritten auf diesen Punkt zulaufen. Die Gewaltforderung stellt sich ein, ohne dass sie ausgesprochen werden müsste. Zitat Ende. Und so kann Gauland hinterher immer sagen, doch nicht zur Gewalt aufgerufen zu haben. Aber die Rufe seines Publikums, dass man, Zitat, Volksverräter erledigen müsse, zeigen, dass er genau so verstanden wird. An Gauland und seinen, ich sag's mal so, Kameradinnen und Kameraden kann man erkennen, dass die Beschäftigung mit der NS-Vergangenheit keinesfalls vorbei ist. Und deshalb finde ich es auch so gut, dass der WDR und einige andere ARD-Anstalten die Serie Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß, erneut ausgestrahlt hat.
Ich finde auch, es ist nie genug, sich mit diesem Kapitel unserer Geschichte zu beschäftigen. Und es wird auch immer unsere Aufgabe bleiben, sowas in Zukunft mit aller Kraft zu verhindern. In der nächsten Sendung gehen wir noch ein paar Jahre weiter zurück, nämlich dahin, wo alles Übel seinen Anfang nahm, meinen zumindest viele so. Nämlich zum Beginn der Weimarer Republik und zum Beginn der verfassungsgebenden Nationalversammlung. Was das ist, warum es wichtig ist und was es mit uns heute noch zu tun hat, das alles in der nächsten Eine Stunde History. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.